IMC Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf in diesem Podcast Forscherinnen und Forscher der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Projekte vorstellen. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Michael Bartz, Lektor in den Studiengängen Digital Business Innovation und Transformation und International Business and Export Management sowie Forscher im Department Business. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für IMC Science Dialog nehmen.
Sehr, sehr gerne.
Zu Ihren Kernkompetenzen zählen Digital Business Transformation and the New World of Work. Die New World of Work ist ein sehr weiter Begriff. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was die New World of Work ist, beziehungsweise was diese alles beinhaltet?
Ja, das ist wirklich ein Zungenbrecher, die New World of Work. Und das beinhaltet sehr, sehr viele Trends und Entwicklungen. Aber ein Kernbereich ist das mobil-flexible Arbeiten, also das ortsunabhängige Arbeiten. Und da sehen wir auch einmal einfach inzwischen, dass das sogar ein Hygienefaktor ist für Arbeitgeberattraktivität. Also Firmen haben schon fast nicht mehr die Entscheidung, ob sie flexible, mobile Arbeitsweisen zulassen oder nicht. Wer es nicht hat und anbietet, ist schon im Nachteil im Arbeitsmarkt. Und das ist eines der Kernthemen.
Sie sind, wie erwähnt, nicht nur Experte in der New World of Work, sondern auch im Bereich Digital Business Transformation. Was sind die Schnittstellen zwischen diesen beiden Bereichen?
Ja, das ist sehr spannend. Man muss es eigentlich so in die Perspektive rücken, dass die Digitalisierung unserer Arbeitsweisen der Enabler, also die Grundvoraussetzung ist für neue Arbeitswelten. Durch Digitalisierung ist es uns eigentlich erst möglich geworden, international, global zusammenzuarbeiten in Organisationen, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Denken wir allein über die große Entwicklung in Richtung Outsourcing nach. Das geht alles nur durch Digitalisierung und auch das vorhin schon angesprochene ortsunabhängige Arbeiten, ob mobiles Arbeiten in Form von Homeoffice oder welchen anderen Formen auch immer, ohne Notebook, Tablet, mobiles Telefon und die entsprechende Software dahinter und Services, würde das nicht funktionieren. Aber dadurch, dass das alles eigentlich so ab den 2000er Jahren immer billiger und auch einfacher zu nutzen ist, hat es zu diesen neuen Arbeitswelten und zu den Ideen und Konzepten neuer Arbeitswelten erst geführt, dann allerdings rasant. Sodass man halt, wie ich es vorhin schon mal kurz ansprach, heute schon zum Hygienefaktor im Unternehmen gehört. Wenn man kein mobiles Arbeiten zulässt, dann ist es eher ein Problem.
Und wie lange beschäftigen Sie sich jetzt eigentlich schon mit diesen beiden Themenbereichen?
Auch das ist sehr spannend. Das hat im Grunde genommen so 1995 begonnen. Philips, dann Capgemini, die große europäische Unternehmensberatung, dort 10 Jahre im Bereich Personalmanagement, HR und Strategie beraten. Und gerade in dieser Beratungszeit ist das Thema dann ab dem 2000er Jahr immer stärker zum Vorschein gekommen. Bei immer mehr Beratungsklienten wurde das zum Thema. Und letztendlich schloss ich dann an, mehrere Jahre als Microsoft-Manager zu arbeiten. Und da hatte ich zum Beispiel die Möglichkeit, Microsoft in Österreich, sprich auch das Wiener Büro, in Richtung New World of Work zu entwickeln und das gesamte Unternehmen neu auszurichten. Also es hat sich durch meine Industriekarriere als roter Faden durchgezogen und das Thema wurde immer stärker. Und deswegen war es dann für mich komplett logisch, ab 2010 an die IMC FH Krems zu gehen und mich mit Haut und Haaren, mit all den Erkenntnissen aus der Praxis, dann in die anwendungsorientierte, anwendungsnahe Forschung zu stürzen und das Thema noch weiter zu vertiefen aus der Forschungsperspektive.
Und was fasziniert Sie jetzt so genau an diesen Themen?
Was fasziniert mich? Mich fasziniert vor allem, und da forsche ich auch in diesem Bereich, die Effekte, die messbaren Effekte, die die Einführung, die das Modernisieren des Zusammenarbeitens in Unternehmen bringt. Und diese Effekte sind zum einen messbar und zum anderen extrem groß. Nur ein Beispiel: Produktivitätssteigerung. Zufriedenheitssteigerung, da können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, mehr im Detail. Und das ist das, faszinierend insofern, dass wenn Firmen loslassen und im Rahmen der Digitalisierung und der Transformation in Richtung New World of Work Unternehmensgrenzen relativieren, sich modernere, flexible Unternehmensstrukturen geben und auch die Leinen länger machen, was das tägliche Arbeiten angeht, Beispiel Homeoffice, mobiles Arbeiten, dann geht Produktivität signifikant nach oben. Und zwar als nachhaltiger Effekt.
Sie haben ja gesagt, Sie beschäftigen sich mit dem Thema jetzt schon seit über 2 Jahrzehnten.
Ja.
Wie hat sich dieser Bereich jetzt wie war der Stand am Anfang und wie hat sich das jetzt bis jetzt verändert?
Was sich einschneidend verändert hat, am Anfang war New World of Work etwas Besonderes. Ich weiß es noch von dem Microsoft-Büro in Wien, als das neu eröffnet wurde, neu gestaltet, hippes Design. Es gibt eine Rutsche über 2 Etagen, es gibt offene Arbeitsbereiche, niemand hat mehr einen fixen Arbeitsplatz. Es ist sehr ungewöhnlich gestaltet, wie eine große Büroerlebnislandschaft. Da hatten wir sehr schnell dann 20.000 Besucher, die nur gekommen sind, um an Führungen durch dieses Büro teilzunehmen. 20.000 Besucher, die innerhalb kurzer Zeit dieses Büro sehen wollten. Was heißt das? Am Anfang war New World of Work etwas Besonderes. Ja, auch die Bürostandorte von Google, zum Beispiel Google Zürich, das waren am Anfang richtige Hingucker. Wenn man da in einer Skikabine, wenn eine Skikabine, eine Gondel als Meetingraum benutzt wird im Büro. Heute ist das nicht mehr das Ausschlaggebende und es ist auch nicht mehr der Hingucker und die Überraschung, sondern ist tatsächlich dieser Hygienefaktor geworden, wenn ich es verpasse, Arbeitsweisen zu modernisieren. Und damit meine ich nicht die Skigondel im Büro, sondern wirklich eine Reihe von Bausteinen, die das Moderne und das neue Arbeiten ausmachen. Wenn ich das nicht beherrsche als Firma, bin ich heutzutage unattraktiv und werde auch entsprechend negativ auf Online-Plattformen wie zum Beispiel Kununu oder Glassdoor diskutiert. Ich werde ins Scheinwerferlicht gerückt. Ja, das fällt auch sofort auf, weil die Crowd darüber spricht. Das heißt, wer nicht sich auf die Reise begibt und die Transformation anstößt, gerät sogar in noch größere Probleme in den nächsten Jahren, weil jetzt beginnt gerade, das dauert bis circa 2032, ein besonderer demografischer Effekt oder 2 demografische Effekte, die zu enormem Fachkräftemangel bis 2032 führen. Zum einen ist es der Umstand, dass die Generation der Babyboomer ab jetzt in Pension geht, in die Rente, ausscheidet. Das bedeutet, dass so bis circa 2030 in Firmen im Schnitt 30-50%, also bis zu der Hälfte der Mitarbeiterinnen ausscheiden, altersbedingt. Auf der anderen Seite hat sich unsere Gesellschaft verschlankt zwischenzeitlich. Wir haben zu wenig junge Menschen und diese 2 Effekte kommen jetzt zusammen. Ab jetzt bis circa 2032 und führt zu enormem Fachkräftemangel in diesem Zeitraum. Und das ist immerhin ein langer Zeitraum. Ja, da sprechen wir jetzt über 13, 14 Jahre. Und Firmen merken das derzeit bereits enorm. Es gibt jetzt schon genügend Firmenbeispiele, Unternehmen, die gar nicht so stark wachsen können, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen und nicht das Geschäft. Also sie würden stärker wachsen, gäbe es genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen hatte ich jetzt schon mehrfach genannt, neues Arbeiten als Hygienefaktor, um einfach auf Gleichstand zu kommen mit anderen Unternehmen.
Was sind da jetzt genau die Herausforderungen? Also sind es jetzt der Mangel an Mitarbeiter oder sind es auch die technischen Voraussetzungen, dass Sie vielleicht nicht wissen, was Sie alles genau jetzt brauchen, um...
Ja, das ist interessant, sozusagen die Blockaden in Richtung neues Arbeiten. Was sehr spannend ist, es ist sehr oft die Blockade im Kopf des Managements, weil die haben am meisten zu verlieren auf dieser Reise Richtung New World of Work. Alles wird flexibler, weniger greifbar, virtueller. Da kann ich so ein Team, meine Abteilung, mein Team nicht mehr führen wie früher. Ja, alle Schäfchen sind permanent in meinem Büro und das ist so wie Sichtflug. Ja, ich kann auch gut eingreifen. Schaut gerade jemand unterbeschäftigt aus oder unglücklich, kann ich intervenieren. Ich behalte den Überblick, halt kompletter Sichtflug. Jetzt aber vielleicht in so einem Unternehmen der nächsten Generation, in neuen Arbeitswelten, sitzt vielleicht die Hälfte meiner Mitarbeiterinnen in Indien, weil die halbe Abteilung outgesourced ist. Die andere Hälfte davon sind nicht alle vor Ort, weil intensiv im Homeoffice gearbeitet wird oder bei Kunden oder bei Lieferanten. Aber die sind gar nicht mehr alle im Büro, jeden Tag und zu jeder Zeit. Das heißt, wir müssen sehr viel virtuell kommunizieren, über digitale Tools zusammenarbeiten. Und das ist schon als Chefin oder Chef sehr irritierend, weil da muss ich vieles anderes tun. Ich muss viel planvoller kommunizieren. Ich muss mir wirklich überlegen, wann und wo sende ich welche Botschaften. Ich muss mir überlegen, wie läuft denn der Temperature-Check? Wie finde ich eigentlich raus, wie es jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter so täglich geht und über die Zeit und übers Geschäftsjahr? Wie kann ich Aufgaben verteilen? Kann ich überhaupt noch Aufgaben verteilen? Funktioniert das? Weil ich kann ja eigentlich gar nicht mehr kontrollieren, was die dann da überall machen. Ja, in Indien, im Outsourcing-Center oder beim Kunden, Lieferanten oder im Homeoffice arbeiten. Eigentlich ein Riesenfiasko für eine Führungskraft. Und da heißt es umlernen und sich weiterentwickeln. Mhm. Zum Beispiel zu lernen, Führung über Ziele. Statt Aufgaben zu verteilen, Ziele zu vergeben und dann als Führungskraft in eine neue Rolle zu schlüpfen, und zwar in die Rolle eines Coach. Und eher zu fragen, wie kann ich dir, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, helfen? Wo kann ich unterstützen? Wie bist du unterwegs mit deiner Zielerreichung? Eine ganz neue Rolle. Und das empfinden die meisten Führungskräfte, das zeigen auch unsere Studien, eher als Bedrohung, fürchten sich davor und auch zu Recht, weil das erfordert schon systematischen Kompetenzaufbau bei Führungskräften über eine lange Zeit. Das ist eine wirkliche Reise und eine anstrengende Reise. Und da wäre es ja bequemer, ja, sozusagen die große Gefahr, wer sich zuerst bewegt, verliert. Das herrscht erstmal in den Köpfen, statt die Chancen zu sehen. Das ist ganz natürlich. Und da ist halt das Wichtige, Unternehmen aus dieser und gerade die Führungsmannschaft aus dieser Senke herauszuholen und eher aufzuzeigen, okay, was sind die Perspektiven? Und das erreichen wir über unsere Forschung und über unsere Erfolgsmessungsprojekte. Ich sprach ja vorhin an, wir messen und das ist das, was mich auch beeindruckt, was sich alles bewegt in den Firmen. Und daher eher die Perspektiven aufzuzeigen und dadurch dann auch Führungskräfte in diese Richtung zu bewegen und zu motivieren.
Sind vielleicht auch die Bedenken, die viele haben, nicht auch die, dass vielleicht sie der Meinung sind, dass durch dieses ganze Digitalisierung und das Homeoffice, dass du nicht so diese zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie...
Das ist total spannend. Da haben wir mehrere Forschungsprojekte dazu. Wir schauen uns im Rahmen sogenannter Erfolgsmessungsprojekte an, was passiert mit den Organisationen und den Menschen. Und wir haben in unserem Portfolio von Forschungsprojekten, die in Unternehmen ausschließlich stattfinden, wo wir also Unternehmen über viele Jahre begleiten, haben wir Unternehmen, die Spielregeln in unterschiedlicher Form setzen für dieses neue Arbeiten. Da ist die eine Gruppe der Unternehmen, die setzen ganz strenge Regeln. Ich erinnere mich an eine Firma, die hat 30 Seiten Spielregeln für das mobile Arbeiten. Wohingegen zum Beispiel bei Microsoft, wenn man sich da die Spielregeln ansieht, da kann ich auch den Namen nennen, dort in unserem Forschungsprojekt, die haben so 7 Seiten, ich glaube 1,5 oder 2-zeilig beschrieben und die Seiten bestehen eher zur Hälfte aus Bildern und da steht nur drin, du könntest, wir empfehlen dir, aber keine einzige Vorschrift. Da treffen also ganz unterschiedliche Philosophien aufeinander und das Spannende ist jetzt im Sinne von Identität und Zusammenhalt, dass mobiles Arbeiten zu regulieren und genau zum Beispiel vorzuschreiben, wie viel man pro Woche mobil arbeiten darf, überhaupt nicht zu mehr Identität führt. Sondern in den Unternehmen, die es locker angehen, so wie Microsoft, und da keine Vorschriften setzen, da kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig ins Büro. Und zwar im Schnitt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter circa 2 bis 3 Tage freiwillig im Büro pro Woche. Und die haben gute Gründe, warum die ins Büro kommen. Und da geht es auch unter anderem um dieses Gefühl von Zusammenhalt. Das heißt, die Erkenntnis ist zum einen, man kann es sich sparen, es einfach weglassen, solche Limits zu setzen. Ja, also Vorschriften, du darfst einen mobilen Arbeitstag pro Woche oder zwei oder drei, die kommen eh alle ins Büro, weil, und das ist genau der richtige Punkt, den Sie da getroffen haben, das Bedürfnis besteht, und zwar gibt es da so 5, 6 Grundbedürfnisse und Gründe dafür, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro kommen freiwillig.
Können Sie vielleicht jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was die aktuellen Trends bei der New World of Work sind?
Ja, das ist tatsächlich sehr vielschichtig. Zum einen ist es natürlich dieses flexible Arbeiten, also mobiles Arbeiten an anderen Orten. Homeoffice, in Coworking Space, beim Kunden, beim Lieferanten, bei anderen Partnern. Das ist das eine. Der zweite Trend zielt auf die Unternehmensgrenzen, die sich auflösen. Outsourcing spielt da eine große Rolle. Kooperationen mit anderen Unternehmen. Also Unternehmensgrenzen sind nicht mehr so scharf. Ja, Lieferanten sind sehr tief integriert, auch über IT-Systeme. Also man kann nicht mehr so genau sagen, das da drüben ist eine andere Firma und bis dahin geht unsere. Dann wird auch Beschäftigungsverhältnisse werden immer flexibler. Klassische Vollzeitbeschäftigung geht auch in Europa statistisch zurück. Ja, eher der Trend hin zu 2 oder 3 parallelen Jobs oder nebenbei als Freelancer arbeiten, dafür Halbzeit angestellt sein, ein Start-up vorantreiben, also so Multijob-Modelle. Und dann aber auch flexible Organisationsmodelle. Also es gibt nicht mehr nur die klassische Hierarchie, sondern das ist meistens, die muss man eh haben aus juristischen Haftungsgründen auf dem Papier. Aber die gelebte Organisation ist zumeist eine Matrix, wo man 2 oder 3 Berichtslinien in der Organisation hat, als Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Das Ganze noch überlagert von Projektorganisationen, ja, so fluide, flexible Projektorganisationen, die ja ständig ihre Form und Größe verändern und Zuordnung. Und deswegen spricht man da eher von Mesh-up-Architekturen in Organisationen. Und so sind es, sprechen wir über 4, 5 Perspektiven von New World of Work. Und das Ganze, und da ist halt der Key-Enabler, der Hauptermöglicher, die Digitalisierung, die es überhaupt Unternehmen möglich macht, so fluide und agil unterwegs zu sein.
Was bedeuten jetzt diese Trends oder diese Richtung, was es in dir sich bewegt jetzt für genau die Geschäftsführer beziehungsweise für die Human Resources Abteilungen?
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Es bedeutet Möglichkeit, aber es erfordert auch Investition. Also man kann jetzt eine Organisation nicht einfach in die neuen Arbeitswelten hineinwerfen, sagen, ab heute sind wir New World of Work. Mhm. Sondern das zeigen auch unsere Forschungsprojekte, diese Erfolgsmessungen, die dann über 4, 5, 7 Jahre durchgängig fortgeführt werden, dass eigentlich erst nach 2 bis 3 Jahren systematischer Investition in die Transformation eines Unternehmens Effekte sichtbar werden. Da gibt es am Anfang immer so eine Anfangs-Euphorie. Da gehen erstmal alle Messwerte nach oben, Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit, alles super toll. Und dann merken alle, ups, das ist aber jetzt wirklich eine riesige Umstellung, ja, ein Unternehmen der nächsten Generation werden zu wollen. Dann kommt erstmal das Tal der Tränen. Da sind Manager und Managerinnen frustriert, Mitarbeiter frustriert. Und da muss man dann durchtauchen. Und da braucht es viel Arbeit, viel Investition in Kompetenzaufbau, in neue Prozesse, ein Komplettumbau der meisten Unternehmen. Und dann ab dem 3. Jahr beginnt man zu ernten. Und dann kann man wirklich messen, dass Produktivität so bis zu 5, 6, 7% nachhaltig nach oben geht, Mitarbeiterzufriedenheit nach oben geht, auch selbst wenn die schon hoch war, auch so in dem Bereich 5 bis 9%. Fluktuationsraten gehen runter, also Mitarbeiter sind stärker committiert, identifizieren sich stärker mit einem Arbeitgeber der nächsten Generation. Krankenstände gehen runter, wobei das ist zweischneidig zu betrachten. Aber wichtige betriebswirtschaftliche Indikatoren verbessern sich dann. Und die besonders gute Nachricht ist, es ist eine nachhaltige Entwicklung. Das sackt dann nicht mehr zusammen, sondern das Unternehmen begibt sich wirklich auf eine nächste Stufe höherer Performance. Und das ist das Spannende für Unternehmenseigentümer, Unternehmenseigentümerinnen, Vorstände, Geschäftsführung, die tatsächlich eine nachhaltige Performance-Steigerung erreichen ihrer Organisation.
Wie lange dauert so eine Umstellung?
Es sind immer diese typischen 2 bis 3 Jahre wirklich intensive Arbeit und auch hoher Kosten. Man sieht das sehr schön an dem Beispiel Erste Bank mit ihrer neuen Zentrale in Wien. Die haben 3 Jahre vorher begonnen, den Change-Prozess einzuleiten. Das heißt, sich Gedanken zu machen, wie werden wir in der neuen Zentrale arbeiten, haben an ihren Arbeitsweisen gefeilt, ihre Workstyles definiert, ihre Prozesse neu gestaltet, haben begonnen, ihre Unternehmenskultur neu zu definieren, haben neu zu definieren Führungsleitbilder, haben also intensivst daran gearbeitet, bevor dann die neue Zentrale gebaut wurde oder überhaupt erst schon geplant wurde, weil das neue Verständnis und die Vision und Strategie für neues Arbeiten ist ja Grundvoraussetzung dafür, dass man einem Architektenteam sagen kann, so soll das neue Büro, unsere neue Zentrale aussehen, so soll das Layout sein der Büros. Und die haben sich zum Beispiel entschieden, dann letztendlich in dem Prozess alle Wände wegzulassen, sogar für den Vorstand. Der Vorstand hat in der ersten Bank keine eigenen Büros, die sitzen im Open Space. Aus juristischen Gründen gibt es eine eigene abgesicherte Vorstandsetage, aber es gibt keine Vorstandsbüros und so gibt es für keine Führungskraft irgendein Büro. Und das kann erst entstehen im Rahmen so einer Reise. Hätten die das weggelassen und ihre Zentrale, ihre neue Zentrale aus dem Stand heraus geplant, wäre da eine kleinteilige Bürostruktur herausgekommen, hätten einfach das kopiert, was sie zu dem Zeitpunkt schon hatten und hätten weitergemacht, hätten sich aber als Bank nie weiterentwickelt. Und deswegen braucht es immer genau diese Anlaufphase, 2, 3 Jahre. Und dann wirklich erst nach 5 bis 6 Jahren kann man sagen, dass sich die Organisation wirklich, wirklich stabilisiert hat auf einem höheren Niveau. Ab dem 3. Jahr ist es zu beobachten. Und dann nach 5, 6 Jahren hat es sich wirklich eingependelt. Und dann kann man die Organisation eigentlich auf die nächste große Reise schicken. Aber das braucht es zunächst mal.
Aber Sie haben auch gesagt, dass es sehr kostenintensiv ist, diese Umstellung. Was genau? Ja. Was für Investitionen müssen gemacht werden?
Ja, insbesondere Kompetenzaufbau. Es beginnt erstmal mit Visionsstrategieentwicklung. Das macht man in Workshops, am besten unter Mitarbeiterbeteiligung. So wirklich Workshop-Kaskaden, die alle mit einbezieht. Weil da demonstriert man schon, wir wollen in dieser sogenannten Envisioning-Phase etwas anders machen. Weil wir uns neu erfinden wollen als Unternehmen. Und dann stellt man am Ende dieses ersten Prozesses eine sogenannte Transformation Map auf. Das ist eine Entwicklungslandkarte für die nächsten 5, 7 Jahre, die dann für die verschiedensten Themenbereiche wie Büroinfrastruktur, Mitarbeiter, Prozesse, Organisation, Technologie aufzeigt, okay, was sind in den nächsten 5, 6, 7 Jahren unsere Entwicklungsschritte? Was priorisieren wir? Was fassen wir zuerst an? Welche Themen erst später? Und damit werden dann klar, mit welcher Geschwindigkeit die ganze Transformation vorangeht, welche Arbeitspakete zu bewältigen sind auf dem Weg und was das alles auch kostet. Und dann ist ein großer Block auf der Reise der Kompetenzaufbau. Der schon angesprochene Kompetenzaufbau bei den Führungskräften, das ist der beschwerlichste, aber parallel und der Kompetenzaufbau ist sicher viel kostenintensiver als der bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vorzubereiten auf diese grenzenloseren Arbeitswelten. Weil das ist schon, die Grenze wird hauchdünn zu einer schlechten Work-Life-Balance, zu Burnout, all den Gefahren und Risiken, die da auch lauern in diesen mehr entwurzelten und entgrenzten Arbeitswelten, auf die dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stoßen. Und damit muss man umgehen lernen, mit dieser neuen Welt der Arbeitsmöglichkeiten. Ja, weil alte Arbeitswelt, man kommt jeden Tag ins Büro, es gibt Kernarbeitszeiten, man kennt sich aus, alles ist fix und ja, und noch so die alte Denkweise und in der Firma geht man dann irgendwann mal in Rente und alles stabil. Neue Arbeitswelten, keine Kernarbeitszeiten, kein fixer Arbeitsplatz, vielleicht sogar Shared Desk im Unternehmen, also man teilt sich mit anderen den Schreibtisch. Abteilungs- und Teamgrenzen verändern sich ständig. Man arbeitet vielleicht eher in 5-6 Projekten als in Abteilungen. Hohe Frequenz von Restrukturierungen. Das hat eher Ähnlichkeit mit einem Korallenriff, einem lebendigen Korallenriff, so ein Unternehmen der nächsten Generation. Und damit umgehen zu können, das müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen, damit es tatsächlich zu nachhaltigen Produktivitätssteigerungen führt. Erfolgt die Investition nicht, geht das Ganze nach hinten los. Dann sackt wirklich Produktivität ab, dann rennen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weg. Also diese Investition gerade in den Kompetenzaufbau, in die Vorbereitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist eigentlich eins der Schlüsselelemente in der Transformation.
Und haben diese neuen Arbeitsweisen auch Einfluss auf zum Beispiel das Marketing eines Unternehmens?
Das ist sehr spannend, zumal es Marketing in der klassischen Form gar nicht mehr gibt. Ja, es gibt überall noch Marketingabteilungen und der Glaube, dass man sein Marketing noch wie früher beeinflussen kann. Und es werden immer noch Broschüren sogar auch gedruckt. Und letztendlich, was ist Marketing heute? Dass man eher in eine moderierende Rolle geht. Denn über das Unternehmen wird online diskutiert. Es wird über Produkte diskutiert. Es werden Produkte bewertet von Nutzern, von Kundinnen und Kunden. Es wird über die Firma als Arbeitgeber diskutiert. Und alles in der Öffentlichkeit, vollkommen glasklar. Es werden Gehälter diskutiert, wenn wir gerade beim Stichwort Arbeitgeber und Arbeitgeberattraktivität noch bleiben. Die Plattform Glassdoor ist da das beste Beispiel. Deswegen Produktmarketing oder auch Personalmarketing, es entgleitet Unternehmen im klassischen Sinne. Aber eigentlich ist es kein Entgleiten, sondern es ist eine neue Rolle des Marketings hin vom Broschürendrucker zum, überspitzt formuliert, zum Moderator und Coach für das eigene Unternehmen, für den Auftritt und das Erscheinungsbild und die Anmutung des eigenen Unternehmens in der Öffentlichkeit. Und das ist schon ein Drama, weil das erfordert auch in Marketingabteilungen ein komplettes Umdenken. Viele Unternehmen sind da viel zu langsam unterwegs, trauen sich nicht, glauben noch nicht, was ihnen da passiert, sehen vielleicht eher die schrumpfenden Kundenzahlen und suchen die Ursachen woanders, statt sich einzugestehen, dass man zum Beispiel auch im Marketing sich neu erfinden muss. Die gute Nachricht ist, immer mehr Unternehmen verstehen das, auch an dieser Stelle in der Wertschöpfungskette, und erfinden sich da als Unternehmen der nächsten Generation neu. Und das gehört auch mit zu so einer Transformation Journey, zu so einer Entwicklungsreise über 5 bis 6 Jahre. Und das erklärt auch sehr schön dieses Beispiel, warum es so lange dauert, so ein Schritt in Richtung Unternehmen der nächsten Generation.
Es gibt auch, Sie haben auch einen Blog, die New World of Work, wo Sie ja über aktuelle Sachen informieren. Ja. Und da haben Sie vor kurzem einen Artikel geschrieben über Digital Leadership. Mhm. Was genau ist darunter zu verstehen?
Ja, das ist eine, also wir haben uns in der Forschung noch nicht einigen können, wie wir Leadership der nächsten Generation nennen. Und der Begriff Digital Leadership ist in aller Munde. Und viele sagen da, ja, genau, das ist das und das. Das Spannende ist, wir können derzeit aus Forschungssicht auch noch gar nicht so genau sagen, wie Leadership oder Führung im Unternehmen der nächsten Generation auszusehen hat. So in den 80er, 90er Jahren, da konnte man sich ein Buch nehmen und sagen, okay, ja, so, das ist wichtig, um eine gute Führungs- oder eine exzellente Führungskraft zu sein. Das ist irgendwie schwierig geworden in agilen und fluiden Arbeits- und Unternehmenswelten. Und wir sind gerade dabei, mit verschiedenen Expertinnen und Experten dieses Thema aufzubohren und zu verstehen, was bedeutet Leadership der nächsten Generation. Es gibt so ein paar Kernbausteine. Es ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, wenn Führung virtueller wird Und das heißt, Mitarbeiterkontakte werden punktueller, weil mit all den Faktoren arbeiten von irgendwo. Wann sehe ich dann noch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Viel weniger. Das bedeutet aber zum Beispiel, und das ist ein sehr konkreter Punkt für Kompetenzaufbau und Anlass, an dem man arbeiten muss und Kompetenz, an der man arbeiten muss. Wenn ich weniger Zeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, nur noch punktuelleren Kontakt, dann muss ich diese Zeiten aber viel mehr als Quality Time ausgestalten. Das heißt, ich muss als Führungskraft in diesen kurzen und begrenzten Zeitfenstern viel wirksamer sein können. Und da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass ich als Führungskraft deswegen viel besser verstehen muss, wie ich zum Beispiel auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirke. Wie werde ich aufgenommen? Habe ich vielleicht einen Hang zu cholerischen Verhaltensmustern? Ja, und Choleriker als Führungskraft in den alten Arbeitswelten, sowas konnte sehr gut ausreguliert werden in Büros und Bürogemeinschaft. Da ist man irgendwie als soziale Gemeinschaft, konnte man damit umgehen. Bei punktuellen Kontakten funktioniert Choleriker sein und Führungskraft sein nicht mehr. Dann ist man als Führungskraft unwirksam. Umgekehrt muss man aber auch sehr gut für sich selbst als Führungskraft verstehen, wie ich auf bestimmte Verhaltensweisen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reagiere. Bin ich vielleicht überempfindlich in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen? Umgekehrt, also negativ überempfindlich, reagiere ich überproportional positiv und überbewerte bestimmte positive Verhaltensweisen, sodass ich nicht wirklich objektiv Leistung beurteile. Und das muss man viel besser, allein diese zwei Perspektiven viel besser verstehen. Und das erfordert viel Arbeit an sich selbst als Führungskraft, begleitete Arbeit, Training, Kompetenzaufbau, um allein unter diesen zwei Gesichtspunkten als Führungskraft wirksamer zu werden. Das hört sich jetzt alles sehr esoterisch an, so 70er Jahre, ja, Räucherkerzen anzünden und Hände halten, das ist es nicht. Sondern hier kommen wir jetzt tatsächlich an einen Punkt, und das können wir erstmalig sagen, dass diese viel besagten und oft und lange besungenen Soft Skills tatsächlich einen überproportional hohen Stellenwert bekommen in den neuen Arbeitswelten. Genauso auch andere Skills und Traits, also Fähigkeiten wie das Kommunizieren, planerisches Kommunizieren, Empathie, plötzlich all das, von dem wir schon seit 30 Jahren wissen, dass es wichtig ist, das wird jetzt tatsächlich wichtig. Und das ist erstmal sehr irritierend, weil wir sowohl in Forschung als auch Lehre, wenn wir in die Hochschullandschaften schauen, noch gar nicht so weit sind, diese Soft Skills entsprechend in der Breite der Hochschullandschaft auch vermitteln zu können. Das ist an der IMC Krems anders, das kann ich aus eigener Erfahrung dick unterstreichen, weil wir hier sehr wohl investieren und gerade und insbesondere in die Entwicklung von transformatorischen Soft Skills. Wir haben sogar den eigenen Master Digital Business Transformation dazu. Aber in fast jedem unserer, eigentlich kann ich sogar behaupten, in jedem unserer Studienprogramme haben wir einen starken, starken Fokus auf Soft-Skill-Entwicklung, weil wir schon durch die Forschung zu digitaler Transformation, die wir jetzt seit 2010 eigentlich systematisch betreiben und New World of Work, haben wir sehr früh erkannt, dass die Profile von Führungskräften und Mitarbeitern sich grundlegend verändern und dass unter anderem Soft Skills enorm wichtig werden. Und deswegen haben wir sowohl bei der Entwicklung neuer Studiengänge als auch bei der Überarbeitung von Studiengängen extrem starken Fokus seitdem darauf gelegt. Und deswegen sind wir zeitlich jetzt schon seit vielen Jahren genau an dem Punkt, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, wer in Krems studiert, wird zu einer Führungskraft der nächsten Generation ausgebildet.
In einem Ihrer aktuellen Forschungsprojekte geht es um die Erfolgsmessung von Porsche Informatik GmbH. Mhm. Was genau ist da das Erkenntnisinteresse? Was wird da genau geforscht?
Ja, das ist extrem spannend. Die Porsche Informatik in Salzburg wächst überproportional schnell. So schnell, dass es schon der, kann man durchaus sagen, und es geht vielen Salzburger Arbeitgebern genauso, gar nicht genügend Fachkräfte an Bord holen können aus dem Arbeitsmarkt. Und so hat auch die Porsche Informatik die Flucht nach vorne angetreten und investiert jetzt seit vielen Jahren systematisch in Arbeitgeberattraktivität und hat sich auf den Weg begeben in Richtung New World of Work und Unternehmen der nächsten Generation. Die sind mitten in der Reise und wir messen, wir begleiten das durch Erfolgsmessung über viele Jahre, die jetzt noch kommen. Und wir sehen da schon die ersten Ergebnisse. Man kann tatsächlich schon sagen, es gibt Auswirkungen, es gibt erste Erfolge. Das Unternehmen wandelt sich sichtbar und messbar. Es ist jetzt noch zu früh, Messwerte auf den Tisch zu legen. Da brauchen wir noch ein, zwei Messzyklen. Aber wir können aus bereits länger laufenden Forschungsprojekten, wie zum Beispiel bei Microsoft in Österreich, sagen, dass es genau diese Auswirkungen gibt auf Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit, Krankenstand, Fluktuationsraten, und zwar signifikant große Unterschiede, positive Entwicklung. Und dass der Effekt halt nachhaltig ist.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man Erfolg messen?
Oh, das passiert sehr vielschichtig. Methodisch gehen wir da mit sogenannten Mixed Methods Approaches hinein. Das heißt ganz einfach, wir kombinieren verschiedene Messmethoden, um unsere Fragestellungen zu erforschen. Unter anderem arbeiten wir mit Fragebögen, das heißt der Selbsteinschätzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften, indem wir zum Beispiel Fragen, geschickt Fragen, durch bestimmte Forschungstheoreme und Fragestellungen und getestete Fragestellungen, also sehr gefinkelte Fragestellungen sozusagen, erfragen, wie schätzt ihr die Produktivität im Unternehmen ein? Das heißt, da fragen wir nicht ganz gerade aus, wie ist denn die Produktivität, ist die jetzt höher oder niedriger, sondern das erfragt man über Umwege. Und indem man dann verschiedenste Fragestellungen in der Auswertung kombiniert, bekommt man dann, indem man da die Daten übereinander legt, heraus, was tatsächlich los ist. Das kombinieren wir noch mit qualitativer Forschung, indem wir Interviews auch führen, also so wie wir das jetzt gerade machen. Und das aber auch wieder sehr genau auswerten. Dort suchen wir dann mit Hilfe von Software nach bestimmten Anhaltspunkten und legen diese Ergebnisse übereinander mit den quantitativen Daten aus den Umfragen. Plus, dritte Säule, wir beziehen auch die eigenen betriebswirtschaftlichen Messdaten des Unternehmens mit ein. Die messen natürlich auch Fluktuationsraten, Krankenstand und vieles mehr. Und legen das wieder übereinander mit den Daten aus den anderen zwei Quellen. Das heißt, wir triangulieren in dem Fall Daten aus drei Quellen.
Und in welchen Abständen werden diese Messungen gemacht?
Das ist es ganz wichtig, jährliche Messungen durchzuführen. Also wirklich ganz regelmäßig. Muss das immer ganz gut abpassen, dass man das auch so timet in den Jahresabständen, dass es nicht zu großen Einfluss besonderer Umstände gibt, zum Beispiel das Beziehen eines neuen Büros. Ein neues Bürogebäude, dann würde ich nicht sofort danach messen, sondern sagen, okay, da messen wir mal 8 Monate später, damit sich alles emotional ein wenig beruhigt hat. Also das muss man da fein adjustieren. Und dass man mit den Messungen beginnt, bevor größere Änderungen überhaupt angegangen werden. Das heißt, wenn eine Firma sich entscheidet, wir wollen uns in Richtung New World of Work entwickeln, dann macht man die erste Basismessung, bevor irgendwelche Workshops, Strategie-Workshops zur Visionsentwicklung zu New World of Work stattfinden, bevor Unruhe in die Firma hineinkommt. Weil dann sind das immer die Vergleichswerte für die späteren Nachfolgemessungen. Das machen wir auch gerade mit der Softwarefirma Embit aus Krems, die in Grafenwald, ganz in der Nähe von Krems, eine neue Unternehmenszentrale errichtet. Da führen wir, bevor es zu größeren Veränderungen kommt, dieses Jahr die Basismessung durch und werden dann auch über viele Jahre wieder messen, wie es dort weitergeht.
In den Projektbeschreibungen steht, dass die Projekte eine wichtige Schnittstelle sind zur Lehre. Wo genau sind jetzt da diese Schnittstellen?
Ja, das ist sehr, sehr vielschichtig. Es füttert vor allem direkt die Inhalte der Vorlesung. Ich halte zum Beispiel dieses Semester eine Vorlesung zu Digital Leadership. Und da führt, dort fließt unmittelbar, fließen unmittelbar Ergebnisse ein aus unserer Spielregelforschung. Wir forschen auch zu diesen Spielregeln für mobiles Arbeiten, also Regeln und Regelbücher und Policies für mobiles Arbeiten. Und genau all das, was wir in der Forschung in den letzten Jahren herausgefunden haben, Modelle, die wir entwickelt haben, Best Practices, die wir gefunden haben, die fließen unmittelbar in so eine Vorlesung ein. Auf der Basis werden dann auch Case Studies entwickelt, die dann wieder als Grundlage dienen für Projekte von Studierenden, für Lernprojekte von Studierenden. Also es ist ganz exakt miteinander verzahnt. Und das Interessante ist auch in den Köpfen vieler, wenn die an den Hochschulsektor und Universitäten denken, ist so, ah, im Sommer ja, ist es für die Professorinnen und Professoren lau, die tun nichts. Das ist ja ein toller Job, Professor zu sein und immer den ganzen Sommer 2-3 Monate frei. Und genau das ist es nicht, weil der Sommer ist zum Beispiel für mich die einzige Chance, Juli, August konzentriert die neuesten Forschungsergebnisse aus den letzten 12 Monaten in die Überarbeitung meiner Vorlesungen einfließen zu lassen. Oder dann in neue Entwicklung von Vorlesungen investieren zu können. Weil zwischen Wintersemester und Sommersemester hat man gerade mal 3,5 Wochen Zeit. Da passieren ein paar Updates. Und sonst gibt es im Jahr keine Zeit, um konzentriert und unterbrechungsfrei. Und das ist wichtig, weil da geht es ja um Innovation. Das ist ja wie Produktentwicklung. Die Aktualisierung einer Vorlesung oder die Entwicklung einer neuen Vorlesung. Da braucht man volle Konzentration. Und deswegen ist die Sommerzeit so extrem wichtig, um diese Übersetzung zu gewährleisten von Forschungsergebnissen in Vorlesungsinhalte. Also es ist im Grunde genommen, kann ich sagen, die stressigste Zeit. Es ist eh das ganze Jahr, arbeiten wir unter Hochdruck. Aber es ist eine besondere Zeit, insofern extrem stressig der Sommer, aber auch extrem erfreulich, weil man Innovation schafft. Und es ist ein einmaliges Gefühl, als Professorin oder Professor an dieser Art von Innovation arbeiten zu können. Es ist unglaublich erfüllend, dann diese Übersetzungsarbeit von Forschungsergebnissen in Lehrer- und Lehrinhalte leisten zu können. Deswegen, das ist eine große Portion, macht das meiner Motivation aus, was mich wirklich erfüllt in dieser Tätigkeit.
Die Studierenden können ja auch die Mitarbeit an Forschungsprojekten nutzen, um sie für ihre Masterarbeit zu verwenden. Mhm. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie ist da die Kombination von Masterarbeit und Mitarbeit beim Forschungsprojekt?
Ja, das ist sehr, sehr geradlinig in diesen Erfolgsmessungsprojekten. Fallen unglaublich große Datenmengen an. Und da brauche ich zum einen Hilfe bei dem Durchforsten der Daten, also der Datenanalyse. Ich brauche aber auch Sparringspartner, mit denen ich diskutieren kann. Und gerade Studierende, da habe ich natürlich auch meine Kollegen und Kolleginnen, also Professoren und Professorinnen an der Hochschule als Sparringspartner, aber gerade die Studierenden bringen den frischen Blick auf die Daten, die ganz neuen, überraschenden Perspektiven hinein. Und deswegen ist das für mich akademisch so extrem wertvoll. Das heißt, werden direkt integriert über Datenanalyse, also Datenverarbeitung. Und so können wir sehr gut quasi Plug-and-Play Diplomarbeiten dann in diese Forschungsprojekte unmittelbar integrieren.
Das zweite Semester hat ja gerade begonnen und das heißt auch, dass diejenigen von ihren Studierenden, Masterstudierenden im vierten Semester, jetzt in den nächsten bis Mai ihre Masterarbeit abgeben sollten. Ja. Ihrer Meinung nach, wie weit sollten die Studierenden jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade sein bei ihrer Masterarbeit?
Aus meiner Sicht nur noch im Korrekturlesen. Ja, das heißt, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder gegenlesen zu lassen, das Feedback dann in Ruhe zu reflektieren, die Arbeit wirklich fehlerfrei zu bekommen an die Zitationen zu überprüfen, die Literaturlisten, ist es wirklich APA-Standard oder habe ich da mit Word gearbeitet und Word haut mir meine kompletten Zitationen durcheinander, weil es nicht sauber ist. Word ist für APA-Style nicht wirklich gemacht. Also die Arbeit, um es auf den Punkt zu bringen, von einer mittelmäßigen Note 3 oder vielleicht irgendwie im Zweierbereich auf einen Einser hochzutrimmen. Das ist jetzt die Phase. Leider in der Realität habe ich sogar jetzt auch Fälle von Studierenden, die jetzt erst immer noch über ihre Forschungsfragen nachdenken. Das ist viel zu spät und da ist vorhersagbar, das endet in Panik und einer mittelmäßigen Note. Und das ist aber auch kein Drama, weil wir haben genügend Auffangnetze. Und es ist auch kein Drama, weil es mit zur Lernerfahrung gehört in einem Studium, was man auch als spätere Führungskraft verstehen sollte, das vorausschauende Planen. Und wenn es dann hier einmal furchtbar schief geht mit der Diplomarbeit, ist es besser hier einmal mit der Diplomarbeit als mit einem Multimilliardenprojekt später im Job. Also von daher bin ich da ganz offen und sehe das nicht negativ, sondern wirklich als Teil. Manche müssen es halt schmerzhaft lernen.
Wann wird die Masterarbeit eigentlich im Studium zum Thema? Also wann wird jetzt konkret das die Themenfindung etc.
Gemacht. Ja, das ist interessant. Die ganz hochbegabten Studierenden beginnen eigentlich im ersten, zweiten Semester, also die Ausnahmetalente, im ersten, zweiten Semester sich Gedanken zu machen und gehen auch schon auf die Studiengangsleiter und Leiterinnen zu. Beginnen auch schon konkret mit ihren Arbeiten. Aber das sind die Ausnahmetalente. Aber es sind auch wirkliche Talente, weil die einfach schon verstanden haben, das vorausschauende Denken und Planen und die irgendwie auch den Gesamtblick auf das Studium haben. Aber wenn man mal so zwei Semester vor Ende des Studiums intensiv beginnt, daran zu arbeiten, dann ist es normal und gut. Nur halt ja im letzten Semester, dann im Februar, immer noch über seine Forschungsfragen nachzudenken, das ist halt keine Best Practice dann mehr. Das ist ganz klar und es ist auch nicht mehr grau, sondern schwarz, weiß und eindeutig. Da gibt es dann aber, wie gesagt, Auffangmechanismen. Also das ist dann auch kein Drama. Aber gefühlt wird es dann zum Drama und zum Stress. Die Erfahrung wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, ein Leben lang.
Haben Sie irgendwelche Tipps oder Ratschläge für diejenigen, die jetzt in den nächsten Wochen dem Finale näher kommen?
Ja, nochmal die Entscheidung treffen, wenn man dann wirklich zu spät dran ist, ob man nicht auf den späteren Abgabetermin geht, ja, und dann halt Prüfung im Herbst. Und wie gesagt, ja, wenn man der Meinung ist, man ist normal und gut unterwegs, jetzt gegenlegen, lesen lassen. Familie, Freunde, wenn die Diplomarbeit in Englisch verfasst ist, Native Speaker einbinden. Man kann natürlich auch Native Speaker engagieren. Das geht über verschiedenste Plattformen. Korrektur lesen lassen, das geht natürlich auch. Und sich dort ein Feedback holen und dann entsprechend die Arbeit nochmal überarbeiten zu können auf Basis eines Feedbacks. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber es reicht wirklich Freunde, Familie. Ich möchte keinesfalls dazu raten, sich irgendwie professionelle Hilfe zu holen. Das ist zu viel. Es geht hier nicht um eine Habilitation oder Doktorarbeit. Da wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Aber da müssen halt Freunde und Familie mal ran. Und den Liebesdienst kann man auch ruhig einklagen.
Das Institut International Business organisiert seit kurzem auch Open Lectures für Business-Studierende, wobei sie der erste Open Lecture waren und eröffnet haben. Mhm. Wie genau kann man sich diese Open Lectures vorstellen?
Ja, das ist total spannend. Seit Jahren sitzen wir auf einer riesen Schatzkiste. Und zwar holen alle Professorinnen und Professoren im Semester wirklich spannende Führungskräfte ins Haus. Vorstände, Geschäftsführer, Abteilungsleiter aus der Industrie, aus allen möglichen Industrien, zu allen möglichen Themen als Gastlektorin. Also die kommen mit Gastvorträgen oder gestalten kleine Workshops mit. Ja, für ein paar Stunden kommen die ins Haus im Rahmen einer Vorlesung. Und mit unserer Geschäftsführerin Uli Brommer hatten wir im letzten Herbst einen Workshop. Und da habe ich sie gefragt, warum nutzen wir eigentlich dieses fantastische Portfolio an Experten und Expertinnen nicht noch mehr? Und zwar übergreifend über alle Studiengänge. Und in dem Moment kam mir noch in den Sinn, sowas wie eine Open Lecture. Und von da hat sich die Idee dann entwickelt, dass wir sagen, okay, wenn zum Beispiel nächste Woche habe ich den CEO von Porsche Informatik, Dr. Imitzer, in meiner Vorlesung. Er spricht über Digital Leadership für anderthalb, zwei Stunden. Das heißt, diese Vorlesung werde ich öffnen. Da geht dann an alle Studierenden von den Studiengangsleitern eine E-Mail, da steht dann drin, Dr. Manfred Imitzer kommt ins Haus, spricht zu dem und dem Thema. Vorlesung wird in Englisch sein, ihr seid alle herzlich eingeladen zu kommen. Das ist eine Open Lecture und bitte vorher anmelden, ja, weil wenn sich zu viele oder sehr viele anmelden, dann switchen wir halt noch auf einen größeren Hörsaal. Ist ja gar kein Problem. Aber es hat halt mehrfachen Nutzen, zum einen für die Studierenden, die viel mehr Einblick parallel in verschiedenste Studienprogramme bekommen, die dann auch noch mehr Expertinnen und Experten aus der Industrie treffen, also nicht nur aus ihrem eigenen Studiengang, also da noch die auch aus der Hinsicht die Perspektive vergrößern, noch größeren Nutzen haben aus dem Studium in Krems. Für meine Studierenden aus meiner Vorlesung ist auch spannend, weil es auch extrem nutzbringend und spannend, weil da noch viel mehr und andere Fragen aufkommen, wenn dann Gaststudierende in ihre Vorlesung kommen, ja, von außen. Die bringen auch neue Denkweisen mit rein. Und natürlich für diese Gastlektoren und Lektorinnen ist es extrem spannend, weil die noch vor einer viel größeren Crowd sitzen. Also die Hörsäle sind dann noch größer, noch voller, da kommen noch mehr spannende Fragen. Das heißt, für die, die sich auf den Weg machen extra nach Krems, ja, und für einen Vorstand bedeutet das wirklich viel, sich 90 Minuten rauszuschneiden oder aus Salzburg zum Beispiel extra nach Krems rüberzukommen. Und die sehen dann noch mehr, wow, das lohnt sich. Der Hörsaal war überbordend voll, da kamen extrem gute Fragen. Und da sitzen dann halt nicht nur 30 Studierende, sondern 90 oder 150 Studierende. Weil normal, und das ist ja das Besondere in Krems, halten wir die einzelnen Studierendengruppen klein. Das ist ja auch ein Teil unserer Schatzkiste, dass hier nicht 800 Studierende aufeinander hocken und auf den Stiegen hocken im Hörsaal, sondern dass wir 30, 40 Studierende im Hörsaal haben und man da wirklich zusammenarbeiten kann. Und das ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Aber in den Fällen bei den Open Lectures soll es groß sein, weil es unter diesen drei Gesichtspunkten extrem Mehrwert schafft.
Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende von unserem Interview. Vielleicht jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Wohin wird sich Ihrer Meinung nach die New World of Work noch hinentwickeln?
Wo wird sie sich hinentwickeln? Es wird zum breiten Phänomen. In der Zeit können wir sagen, dass in Österreich so circa zwischen 15-18% der Unternehmen wirklich New World of Work Unternehmen genannt werden können, diesen Standard bereits erreicht haben. Wir werden in den nächsten 20 Jahren eher auf eine Quote von 40-60% kommen. Ja, deswegen auch dieses Stichwort immer wieder Hygienefaktor, New World of Work. Als Hygienefaktor ohne New World of Work kann ich als Arbeitgeber im Arbeitsmarkt nicht bestehen, gerade auch angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels. Also New World of Work als Hygienefaktor, was Unternehmen besonders prägen wird in der nahen Zukunft und auch der weiteren Zukunft, sind kooperative Produktionsprozesse und Wertschöpfungsprozesse, Also Firma nicht mehr als etwas Abgegrenztes zu denken, sondern als ein offenes Korallenriff. Und das ist eine enorme Herausforderung, die ich bei vielen Führungskräften heute noch gar nicht anspreche, weil es ja erstmal darum geht, überhaupt New World of Work, diesen Standard zu erreichen. Und Korallenriff ist wirklich der übernächste Schritt. Eine Firma als lebendes, fluides, agiles Korallenriff zu begreifen. Aber das ist der übernächste Trend.
Dann vielen, vielen Dank für die tollen Ausführungen, die spannenden Einblicke in die New World of Work. Wenn man sich aktuell informieren möchte, kann man das auf Ihrem Blog New World of Work unter newworldofwork.wordpress.com. Gibt es noch einen letzten Satz, den Sie...
Ja, bitte unbedingt wöchentlich auf den Blog vorbeischauen, weil dort finden sich immer neue Erkenntnisse aus Forschungsprojekten, aus Vorlesungen, immer aktuelle News aus den neuen Arbeitswelten und Unternehmen der nächsten Generation oder einfach interessante Fundstücke, neues Bürodesign, überraschende Erkenntnisse, überraschende Best Practices. Also da einfach vorbeischauen. Das ist einer der vielen Online-Kanäle rund um unsere Hochschule. Und einfach nach unserer Hochschule auf Social Media, auf den verschiedensten Plattformen suchen. Ich denke, jeder würde erstaunt sein, zu entdecken, wie vielfältig diese Hochschule bereits online vernetzt ist.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
IMC Science Dialog, der Podcast der IMC FH Krems.